Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien Sozialministerin erhielt eine Anerkennung vom Globalen Forum zum Thema Katastrophenmanagement. Der Vulkan Semeru brach erneut mit einer Eruption von bis zu 700 Metern Höhe aus. Das indonesische Außenministerium bestreitet Diskussion über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel. Der UN-Sicherheitsrat fordert die Beseitigung von Hindernissen für die Verteilung von Hilfsgütern an Gaza. Der indonesischen Polizei ist es gelungen, die Unfallrate auf 5% zu senken. Indonesiens Verkehrsminister prüft, ob der Flughafen Suta auf Flugstau vorbereitet ist. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Sozialministerin Tri Risma hari ini erhielt auf den OECD Infrastrukturforum in Paris, Frankreich, von der Direktorin für öffentliche Verwaltung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, Elsa Pilichowski, eine Anerkennung für Indonesiens Erfahrung im Umgang mit Katastrophen. Das indonesische Sozialministerium berichtete am Donnerstag, den 11. April, in Jakarta. Risma erhielt diese Anerkennung, nachdem sie am zweiten Tag des Forums die Eröffnungsrednerin war. Elsa sagte, die Erfahrung Indonesiens habe viele Lehren gezogen, die ihrer Meinung nach sehr detailliert seien und als Archipelland komplexe Katastrophenprobleme bewältigen könnten. Sie sagte auch, dass die OECD-Länder voneinander lernen müssten, darunter auch Indonesien. Einer der Höhepunkte sind die Bemühungen des indonesischen Sozialministeriums, die Lösungen für den Umgang mit Traumaheilung bereitzustellen, die Ansätze mit vielen Parteien wie Universitäten, Gemeindeführern, traditionellen Führern und religiösen Führern umfassen. Darüber hinaus wurde auch die wirtschaftliche Stärkung der Katastrophenopfer gewürdigt, die 38 Familien aus der Armut befreite. Der Vulkan Semeru, der an der Grenze der Bezirke Lumajang und Malang in Ostjava liegt, brach am Freitag, den 12. April, 3:31 WIB, erneut mit einer Eruption von bis zu 700 Metern Höhe über dem Gipfel aus. Mukta Sofian, Beamter vom Beobachtungsposten am Vulkan Semeru, teilte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass die Vulkanaschesäule eine weiße bis graue Farbe mit starker Intensität in Richtung Südwesten und Westen beobachtet habe. Der Vulkan Semeru befindet sich immer noch im Alarmstatus oder der Stufe 3. Das Zentrum für Vulkanologie und Geologische Katastrophenvorsorge verbietet Menschen jegliche Aktivitäten im südöstlichen Sektor entlang des Besuchkobokan bis zu einer Entfernung von 13 km vom Gipfel oder Zentrum des Ausbruchs. Über diese Entfernung hinaus wird die Öffentlichkeit gebeten, keine Aktivitäten im Umkreis von 500 Metern um das Flussufer entlang des Besuchkobokan durchzuführen, da diese möglicherweise durch die Ausbreitung heißer Wolken und Lavaströme bis zu einer Entfernung von 17 km vom Gipfel beeinträchtigt werden. Es ist Personen nicht gestattet, sich im Umkreis von 5 km um den Krater oder Gipfel des Vulkans Semeru zu bewegen, da dort die Gefahr durch herumgeschleuderte Steine oder andere glühende Materialien besteht. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Lalu Muhammad Iqbal betonte in einer am Donnerstag, den 11. April, bei VOI eingegangenen Erklärung, dass Indonesien bisher keine Pläne habe, diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Dies teilte Iqbal als Reaktion auf einen Bericht der israelischen Medien The Times of Israel mit. Laut The Times of Israel ist die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Indonesien und Israel im Gespräch, als Gegenleistung dafür, dass Israel aufhört, Indonesien daran zu hindern, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, beizutreten. Iqbal erklärte, dass sich die Position Indonesiens nicht geändert habe, und weiterhin entschieden, die palästinensische Unabhängigkeit durch eine Zwei-Staaten-Lösung unterstütze. Besonders jetzt, wo Indonesien Israel dafür kritisiert, dass es weiterhin Gräueltaten gegen Palästinenser in Gaza begeht. Iqbal sagte weiter, dass der Beitrittsprozess Indonesiens zur OECD lange gedauert habe. In manchen Ländern dauert es sogar bis zu 5 Jahre. Laut Iqbal soll der Fahrplan für die Mitgliedschaft im kommenden Mai verabschiedet werden, wobei Indonesien viele Dinge vorbereiten muss. Indonesien bekundet häufig seine Unterstützung für Palästina auf der Grundlage des Mandats der Verfassung von 1945, die den Kolonialismus ablehnt. Der UN-Sicherheitsrat forderte am Donnerstag, den 11. April, die sofortige Beseitigung aller Hindernisse für die Verteilung humanitärer Hilfe in Gazastreifen. Der Sicherheitsrat betonte, dass viel getan werden muss, um der Zivilbevölkerung in den isolierten palästinensischen Gebieten zu helfen. Die Mitglieder äußerten außerdem ihre tiefe Besorgnis über den israelischen Luftangriff, bei dem 7 Mitglieder des World Central Kitchen Teams getötet wurden. Die Mitglieder forderten außerdem, dass alle Konfliktparteien den geschützten Status humanitärer Helfer, Einrichtungen und Einsätze nach internationalem Recht uneingeschränkt respektieren, humanitäre Notifikationen und Konfliktbeseitigungsmechanismen einhalten und etwaige Mängel dieser Mechanismen unverzüglich beheben. Die Ratsmitglieder unterstrichen die Notwendigkeit einer Rechenschaftspflicht für alle dieser Vorfälle und betonten, dass eine vollständige, transparente und umfassende Untersuchung des Vorfalls in der World Central Kitchen durchgeführt und überall veröffentlicht werden müsse. Die Nationalpolizei gab an, dass es der Operation Ketupat 2024 gelungen sei, die Zahl der Unfälle bis zu 5% zu reduzieren. Der Direktor der Strafverfolgungsbehörden bei Korlantas Polri, Brigade General Raden Slamet Santoso, erklärte, dass die Operation Ketupat vom 4. bis 11. April durchgeführt wurde. Im Gespräch mit Pro3 RRI sagte Slamet Santoso am Freitag, dass die Zahl der Verkehrsverstöße aufgrund von ETLE oder Electronic Traffic Law Enforcement zugenommen habe, insbesondere auf mautpflichtigen Straßen. Laut Slamet Santoso ist dies positiv, da damit die Fahrzeuge lautstärker gesteuert werden kann. Slamet gab bekannt, dass die Menschenbewegung während des Eid-Heimkehrstroms 2024 193 Millionen Menschen erreichte. Die Zahl der Fahrzeuge, die das Gebiet Jabodetabek verließen, erreichte 1,5 Millionen Einheiten. Er ist der Ansicht, dass die Gegenverkehrs- und Einbahnverkehrstechnik sehr effektiv dazu beiträgt, den Ablauf der Heimkehr zum Eidfest zu erleichtern. Auch das Verzögerungssystem oder Vehicle Departure Delay System in der Hafenpufferzone funktioniert gut. Indonesiens Verkehrsminister Budi Karya Sumadi überprüfte am Freitag, den 12. April, die Bereitschaft der Eid-Personenbeförderungsdienste am internationalen Flughafen Soekarno-Hatta in Tangerang, Banten, angesichts des Rückflusses von Eid 2024. Um sicherzustellen, dass der Flughafen SOTA auf den Rückfluss vorbereitet ist, überprüfte Verkehrsminister Budi eine Reihe von Serviceeinrichtungen am Terminal 1 der Flughafen SOTA, darunter die integrierte Post für die Eid-Heimkehrdienste. Der Verkehrsminister sagte, den neuesten Daten zufolge werde der Rückfluss am 14. bis 15. April 2024 stark ansteigen. Zu diesem Zeitpunkt gab es etwa 1236 Flüge. Um jedoch den Anstieg der Passagierzahlen während des Eid-Rückflusses zu bewältigen, wies das Verkehrsministerium alle Ränge und Beteiligten von Angkasa Pura II an, die Dienstleistungen weiter zu verbessern. Infolge verliefen insgesamt alle Flugabläufe am Flughafen SOTA sicher und unter Kontrolle und die Flughafeneinrichtungen funktionierten optimal. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen Informationen aus einigen indonesischen Regionen wie folgt. Die erste Information kommt aus Purbalingga, Zentraljava. Die meisten Bewohner des Dorfes Onje im Bezirk Purbalingga der Provinz Zentraljava halten immer noch an der Alif Rebo Wage oder Aboge Berechnung fest. Aboge ist eine der Berechnungen im javanischen Kalender zur Bestimmung der Zeit, zu der islamischen religiösen Feiertage gefeiert werden. Im Gespräch mit Antara sagte der Aboge Älteste Kiai Suhul, nachdem er am Freitag das Eidgebet in der Raden Syed Kuning Moschee im Dorf Onje des Bezirks Purbalingga verrichtet hatte, dass nach Aboges Berechnungen jetzt das Jahr von Jim Awal sei. In Aboges Berechnungen müsse das Fasten im Monat Ramadan 30 Tage lang erfolgen. Und in einem Jahr gebe es nur 4 Monate, in denen die Anzahl der Tage zwischen 29 und 30 Tagen schwanke, während die anderen 8 Monate jeweils 30 Tage hätten. Demzufolge bestehen die 4 Monate, deren Anzahl an Tagen variiert, aus Safar, Rabiul Awal oder Maulud, Jumadil Awal und Julhijjah. Er sagte, dass die Bewohner, die sich an die Aboge Berechnung halten, die Unterschiede bei der Umsetzung des Ramadan-Fastens oder der Eid al-Fitr-Feierlichkeiten nicht stören. Denn das Wichtigste ist, dass die Muslime zusammenarbeiten, harmonisch sein und ein Ziel haben, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Er gab zu, dass sich die Aboge-Gemeinde im Bezirk Purbalingga nur im Dorf Onje befindet, während sie im Bezirk Banyumas auf mehrere Dörfer verteilt ist, darunter Cikakak im Bezirk Wangon. Die nächste Information kommt aus der Stadt Palu der Provinz Zentral Sulawesi. Die Einwohner arabischer Abstammung in Palu Zentral Sulawesi und den umliegenden Gebieten feierten am Donnerstag das arabische Eid oder allgemein Iwat genannt. Diese Tradition wird routinemäßig jedes Jahr am 2. Shawwal durchgeführt und dieses Mal findet die Iwat-Tradition im Dorf Baru in der Stadt Palu statt. Sie machten Haus-zu-Haus-Besuche bei Bewohnern arabischer Abstammung, sangen die Lobpreisungen und Gebete des Propheten, als sie im Haus ankamen, und führen dann mit religiösen Predigten fort. An dieser Tradition nehmen nicht nur die Bewohner arabischer Abstammung in Palu teil, sondern auch Bewohner arabischer Abstammung in anderen Bezirken wie Sigi, Donggala und Parigi Motong. Iwat endet in Nadoli, einem der ersten Häuser arabischer Einwohner in Palu. Dieses arabische Eid weckt bei den Bewohnern rund um das Dorf Baru Begeisterung. Sie kamen und sahen diese jährliche Tradition aus erster Hand. Die letzte Information kommt aus Gianyar auf Bali. Pandey Nyoman Yudi Sutrisna, der Sohn von dem Kreator des Balinesischen Barong Hemdes Verstorbenen, Pandey Ketut Krishna, sagte, dass die Familie sich nicht um das Urheberrecht des weithin bekannten Hemdesigns kümmern würde, da es dem balinesischen Volk übergeben wurde. Pandey Yudi übermittelte dies am Mittwoch während des Pelebon oder Trauerzuges für den verstorbenen Pandey Ketut Krishna in Sentra Beng des Dorfes Beng des Bezirks Gianyar. Der Leichnam des Kreators des Balinesischen Barong T-Shirt wurde nach 42-tägiger Beerdigung einem Trauerzug unterzogen. Pande ketut Krishna der Bildner des Barinahishan Barong T-Shirt is am 29. Februar 2024 verstorben. Der Mann, der am 21. Juni 1946 geboren wurde, tat aufgrund einer Herzerkrankung seinen letzten Atemzug im Allgemeinen Krankenhaus Professor Dr. Ingenieur Murah in Denpasar. Pande Ketut Krishna Warnih Nur der Kreator des Barong T-Shirt Designs im Jahr 1969, sondern mit seinem Galuch Art Shop auch der Pionier des Balinesischen Souvenirsgeschäfts. Pande Ketut Krishna hinterlässt 6 Kinder und 21 Enkelkinder, die ihr Unternehmen derzeit in der Textil- und Immobilienbranche weiterführen. Liebe Zuhörer, das war Interessantes aus der Heimat.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 13. April. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 13. April 1953, der Veröffentlichung von Casino Royale. Am 13. April 1953 wurde Casino Royale veröffentlicht. Der erste Roman von James Bond wurde von Ian Fleming zum ersten Mal verfasst. Dieser war die erste Serie aus 12 Serien der Romane von James Bond und 2 Kurzgeschichten, die von Ian Fleming selbst geschrieben wurden. Dieser inspirierte andere Schriftsteller dazu, die Reihe der Romane von James Bond bis heute fortzusetzen. Wir kommen jetzt zum 13. April 1970, an dem das Flugzeug Apollo 13 explodierte. Apollo 13 war die 7. bemannte Mission des NASA Apollo-Programms am 13. April 1970. Dies ist auch die 3. Mission, die auf eine Landung auf dem Mond abzielte. 2 Tage nach der Lancierung hatte der Flüssig-Sauerstofftank des Servicemoduls einen Defekt, der zur Funkenbildung führte. Aus diesem Grund explodierte der Tank den gesamten flüssigen Sauerstoff, den er im Weltraum mitgebracht hatte. Fast alle Systeme des Kommandomoduls mussten abgeschaltet werden, um genügend Ressourcen für die Rückkehr zur Erde zu sparen. Die Besatzung wurde in die Mondlandefähre verlegt, die noch funktionstüchtig war. Wegen dieses Vorfalls wurde die Mondlandemission abgesagt und man konzentriert sich darauf, die Astronauten zur Erde zurückzubringen. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Flugabsturz von Lion Air am 13. April 2013. Der Flug Lion Air mit dem Flugnummer JT904 stürzte am 13. April 2013 in die Bali Meer ab. Das Flugzeug, das in Bandung Westjava abflog, sollte auf der Landebahn 09 im internationalen Flughafen I Gusti Ngurah Rai in Denpasar, Bali landen. Aber JT904 schaffte keine perfekte Landung, sodass das Flugzeug ins Bali Meer abstürzte, nachdem es die Landebahn nicht erreicht hatte. Wegen dieses unglücklichen Vorfalls wurde der Rumpf in 2 Teile gespalten, und zwar auf der Rückseite in der Nähe des Hecks. Alle Passagiere überlebten, sowohl 44 von ihnen in 2 Krankenhäusern, dem Kasih Ibu Krankenhaus und dem Sanglah Krankenhaus, behandelt wurden. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Thank you.
dalam langkah kau pernah sendiri. Pencipta pertemukan kita lagi. Amarah ada, telah padam sudah. Sukacita ada dalam kita. Berlayar menuju tujuan yang telah pasti. Berlabuh untuk satu dalam cinta di sini. Berdua kita arungi kehidupan yang harus dijalani. Terlatih kita dalam kasih. Apapun yang terjadi, setia pada janji. Tak usah kau bayangkan lagi, karena kita sudah ada di sini. Percaya saja, jangan ragukan cinta itu ada dalam.
Of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Die Asiatische Entwicklungsbank schätzt, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens 5% steigen wird. Die Asiatische Entwicklungsbank schätzt, dass die indonesische Wirtschaft im Jahr 2024 5% wachsen wird, was im Vergleich zu früheren Prognosen unverändert bleibt. Bloomberg Technos zitierte am Donnerstag in der Ausgabe des ASEAN Development Outlook Berichts vom April 2024, dass die ADB beschlossen habe, die Schätzung des indonesischen Wirtschaftswachstums von 5% in diesem Jahr beizubehalten. Für 2025 liegt das geschätzte Wirtschaftswachstum weiterhin bei 5%. Unterdessen wird die Inflationsrate Indonesiens im Jahr 2024 und im nächsten Jahr auf 2,8% geschätzt. ADB berichtet, dass eine starke Inlandsnachfrage einer Reihe von Ländern wie Indien, Hongkong, China, darunter auch Indonesien, vor globalen Herausforderungen schützt. In Indonesien und auch auf den Philippinen sind der Bergbau und der Bausektor stärker vertreten. Laut ADB steht Indonesien vor Herausforderungen bei der Kontrolle der indonesischen Preise im Tourismussektor. Es ist zu erkennen, dass nach der COVID-19-Pandemie wieder Touristen anreisen. Albert Park, Chef Ökonom der ADB, sagte, dass die Wirtschaft der Region Asien und Pazifik im Jahr 2024 voraussichtlich um durchschnittlich 4,9% wachsen werde, unterstützt durch eine starke Inlandsnachfrage, steigende Halbleiterexporte und die Erholung des Tourismus. Albert sagte, dass ein stärkeres Wachstum in Süd- und Südostasien, angetrieben durch Inlandsnachfrage und Exporte, die Verlangsamung in China aufgrund eines Einbruchs auf dem Immobilienmarkt und eines schwachen Konsums ausgleiche. Indien dürfte mit einem Wachstum von 7% im Jahr 2024 und 7,2% im Jahr 2025 ein wichtiger Wachstumsmotor in Asien und im Pazifik bleiben. Unterdessen wird erwartet, dass sich China von 5,2% im letzten Jahr auf 4,8% in diesem Jahr und 4,5% im nächsten Jahr verlangsamt. Demzufolge müssen die politischen Entscheidungsträger in China wachsam bleiben, da weiterhin eine Reihe von Risiken bestehen, wie etwa Unterbrechungen der Lieferkette, Unsicherheit über die Geldpolitik der Vereinigten Staaten, die Auswirkungen extremer Wetterbedingungen und die anhaltende Schwäche des chinesischen Immobilienmarktes. Die ADB setzt sie für ein wohlhabendes, integratives, widerstandsfähiges und nachhaltiges. Die Asiatische Entwicklungsbank setzt sie für ein wohlhabendes, integratives, widerstandsfähiges und nachhaltiges Asien und den Pazifikraum ein und setzt ihre Bemühungen zur Beseitigung extremer Armut fort. Die Asiatische Entwicklungsbank wurde im Jahr 1966 gegründet und ist im Besitz von 68 Mitgliedern, davon 49 im asiatisch-pazifischen Raum. Das war unser Indonesien.
I've been so busy ignoring and hiding about what my heart actually says. Stay awake while I'm drowning on my thoughts. Sometimes a happiness is just a happiness. So try to figure it out from where I've been escaping.
magic is all I got. It's unhappy happiness. Can I get a happiness? I never been enjoying my serenity, even if I've got a lot of company. It makes me happy. So try to
Hurerinnen und Hurer. Fast alle Orte in Indonesien besitzen typische Speisen, so auch in Palu, Donggala und anderen Orten in der Provinz Central Sulawesi. Eine der Speisen ist die Kaledosuppe. Die Kaledosuppe ist eine Verkürzung von Kaki Lembu Donggala oder Lampfuß Donggala. Dieses klare Suppengericht stammt ursprünglich aus der Region Donggala, einem der Bezirke nicht weit von Palu, der Hauptstadt der Provinz Central Sulawesi. Diese Region, die mit dem Tal umgibt, ist seit langem als Weidegebiet für Vieh bekannt. Es ist kein Wunder, dass das Gericht Kaledo seit dem 16. Jahrhundert existiert. Damals war Kaledo ein Gericht von königlichen Oberhäuptern und Adel. Jetzt kann dieses Gericht, das aus Lammfuß hergestellt wird, von den verschiedenen Menschenschichten genossen werden. Diese Suppe hat in der Tat einen großen Lammfuß. Eine Portion Kaledo-Suppe beinhaltet geschnittenes Rindfleisch, Rinderfuß oder Lammfuß mit Knochenmark, gekochten Maniok oder Mais. Alle Zutaten sind mit der klaren sauerfrischen Brühe gegossen. Man kann gebratenen Schalotten typisch von Palu und geschnittenen Rindslungenbraten und ein bisschen gepresste Limette ergänzen. Der säuerliche Geschmack kommt von der Tamarinde, die eine zusätzliche Zutat von Kaledo ist, und auch von der gepressten Limette, die nach ihrem Wunsch ergänzt wird. Außerdem wird die Brühe normalerweise ohne Kokosmilch hergestellt. Die Gewürze der Brühe bestehen aus Salz, Tamarinde und Chilipfeffer. Beim Kochprozess wird das Fleisch lange gekocht, um eine zarte Textur zu erhalten. Die Kaledo-Genießer werden in zwei geteilt, nämlich diejenigen, die nur Fleisch essen wollen, und auch diejenigen, die das Knochenmark verzehren mögen. Wenn Sie das Mark genießen wollen, können Sie den Strohhalm nutzen, der in einen großen Knochen gesteckt wird und direkt geschluckt. Die Kaledo-Suppe kann in der Regel mit Reis oder gekochten Maniok genossen werden. die Suppe mit gekochten Maniok zu essen ist schon lange eine Tradition. Die Kaleidosuppe mit gekochten Maniok schmeckt leckerer. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerade in Zentral Sulawesi, genauer in Palu, verbringen Sie Ihre Zeit, die Suppe Kaledo zu probieren. Eine Portion von Kaledo-Suppe mit Reis oder gekochten Maniok wird normalerweise 60.000 Rupiah verkauft. Das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen treffen. Auf Wiederhören!
A lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show me the way. Another life.
Of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, fast alle Orte in Indonesien besitzen typische Speisen, so auch in Palu, Donggala und anderen Orten in der Provinz Central Sulawesi. Eine der Speisen ist die Kaledo-Suppe. Die Kaledo-Suppe ist eine Verkürzung von Kaki Lembu Donggala oder Lampus Donggala. Dieses klare Suppengericht stammt ursprünglich aus der Region Donggala, einem der Bezirke nicht weit von Palu, der Hauptstadt der Provinz Central Sulawesi. Diese Region, die mit dem Tal umgibt, ist seit langem als Weidegebiet für Vieh bekannt. Es ist kein Wunder, dass das Gericht Kaledo seit dem 16. Jahrhundert existiert. damals war Kaledo ein Gericht von königlichen Oberhäuptern und Adel. Jetzt kann dieses Gericht, das aus Lammfuß hergestellt wird, von den verschiedenen Menschenschichten genossen werden. Diese Suppe hat in der Tat einen großen Lammfuß. Eine Portion Kaledo-Suppe beinhaltet geschnittenes Rindfleisch, Rinderfuß oder Lammfuß mit Knochenmark, gekochten Maniok oder Mais. Alle Zutaten sind mit der klaren sauerfrischen Brühe gegossen. Man kann gebratenen Schalotten typisch von Palu und geschnittenen Rindslungenbraten und ein bisschen gepresste Limette ergänzen. Der säuerliche Geschmack kommt von der Tamarinde, die eine zusätzliche Zutat von Kaledo ist und auch von der gepressten Limette, die nach ihrem Wunsch ergänzt wird. Außerdem wird die Brühe normalerweise ohne Kokosmilch hergestellt. Die Gewürze der Brühe bestehen aus Salz, Tamarinde und Chilipfeffer. Beim Kochprozess wird das Fleisch lange gekocht, um eine zarte Textur zu erhalten. Die Kaledo-Genießer werden in zwei geteilt, nämlich diejenigen, die nur Fleisch essen wollen und auch diejenigen, die das Knochenmark verzehren mögen. Wenn Sie das Mark genießen wollen, können Sie den Strohhalm nutzen, der in einen großen Knochen gesteckt wird und direkt geschluckt. Die Kaledo-Suppe kann in der Regel mit Reis oder gekochten Maniok genossen werden. Die Suppe mit gekochten Maniok zu essen ist schon lange eine Tradition. Die Kaledo-Suppe mit gekochten Maniok schmeckt leckerer. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerade in Zentral Sulawesi, genauer in Palu, verbringen Sie Ihre Zeit, die Suppe Kaledo zu probieren. Eine Portion von Kaledo-Suppe mit Reis oder gekochten Maniok wird normalerweise Rp60.000 verkauft. Das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen treffen. Auf Wiederhören! Das Programm Dies und Das hat heute das Thema Ein indonesischer Schüler erzählt die Leistung bei der Internationalen Mathe-Olympiade in Macau. Eine gute Nachricht kam aus der indonesischen Bildungswesenwelt hervor. Ananta Seta Regra Abiraya, ein Schüler der dritten Klasse von der Al-Kausar Grundschule aus dem Bezirk Temanggung, Central Java, hat den dritten Platz bei der Finalrunde der Greater Bay Area Mathematical Olympiad 2024 in Macau, China, vom 14. bis 19. März 2024 belegt. Ananta Seta Regra Abiraya oder bekannt als Raya erlangte diese Position nachdem er andere Schüler aus verschiedenen Ländern wie Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, den Philippinen und China besiegte. Bevor er an der Mathe Olympia teilnahm, hatte Raya eine Reihe der Wissenschaftswettbewerben in Semarang, Yogyakarta und Jakarta gewonnen. Raya sagte, er sei von der Mathe Olympiade in Macau sehr begeistert. weil an diesem Wettbewerb von vielen Teilnehmern aus anderen Ländern teilgenommen worden sei. In einer Erklärung, die von Antara am 2. April übermittelt wurde, erklärte Raya, dass er sich vorbereitet habe, indem er mindestens jeden Tag 3 Stunden lang Nachhilfeunterricht genommen und Prüfungsaufgaben geübt habe. Anantaseta Raugra Abiraya, geboren am 2. März 2015, wird erneut am 14. April 2024 auf internationaler Ebene und zwar beim Image UNGEO International Global Round in Sydney, Australien kämpfen. Ajang Primiana Raya Smuter sagte, dass Raya Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben nicht nur dem Ziel folgte, zu gewinnen, sondern auch Raya starke Wettbewerbsmentalität zu entwickeln. Diese Fähigkeit wurde bei den Wettbewerben geschärft. Laut Ajang Primiana hat Raya mehr als 20 Wettbewerben immer gewonnen und jetzt versucht Raya an internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Sie erklärte, dass sich Raya 3 Monate lang auf die Olympiade in Macau vorbereitet und jeden Tag Fragen geübt hat. Darüber hinaus sagte der amtierende Bezirksleiter von Temanggung, Hari Agung Prabowo, dass er stolz sei und Rayas Leistungen würdige. Er betet für Rayas Wettbewerb, an dem er am kommenden 14. April in Sydney, Australien teilgenommen wird. Das war dies und das.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, beim heutigen Programm Musik Regenbogen präsentieren wir Ihnen ein Kroncong-Lied mit dem Titel Pergilah Kasih, gesungen von Anggirian mit New Normal Kroncong. Das von Tito Sumarsono komponierte Lied wurde von Trisye populär gemacht, einem legendären Musiker Indonesiens. Es wurde in den 60er Jahren veröffentlicht. Danach wurde dieses Lied Pergilah Kasih in 2012 von der Musikgruppe The Massive erneut gesungen. Dieses Lied erzählt die Geschichte von jemandem, der versucht, seine geliebte Person oder Partner loszulassen und gleichzeitig für das Beste zu beten, damit seine geliebte Person seinen Traum verfolgen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist das Lied Pergilah Kasih von Anggirian mit New Normal Keroncong. Gute Unterhaltung!
Terjadi kisah cinta yang suci ini, kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka
pergilah kasih kejar. berharga.